Kraftwerk haben das ja lange durchgestanden, trotz Altenheim, aber nicht jeder kann so lange.
Ja, Kraftwerk, die haben gute Ärzte, ne?
Das ja, deswegen.
Naja, es leben auch nicht mehr alle.
Stimmt. Selbst.
Naja, stimmt. Gut, aber.
Ja, ja. Ich fast verdrängt. Ja. Disco 80.
Hallo und willkommen zum besten Podcast der Welt, Disco 80. Heute mit einem Gast aus einer sehr, sehr schönen Stadt in unserer Republik, und zwar aus Hannover, uns jetzt hier live zugeschaltet, Herr Kai Hawaii, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und an die meisten Abende, die wir zusammen verbracht haben, kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, aber das Gesicht kam mir immer noch bekannt vor. Das kann natürlich auch aus der Bravo sein, ich weiß es nicht. Kai wird heute zwei Wahrheiten und eine Lüge präsentieren und danach steigen wir dann auch mitten in die 80er ein. Thomas, möchtest du noch was sagen?
Ja, also ich möchte jetzt nicht die Hannoveraner beleidigen, aber das mit der schönen Stadt und Hannover. Jetzt über meine Erfahrung ist ja nicht so, aber wie ist denn das bei dir, Kai? Hat Hannover auch schöne Ecken?
Ja, hallo, auf jeden Fall. Man unterschätzt das. Die kühlen Hannoveraner, die schrecken natürlich ab. Aber es sind nicht alle so. Und wir sind die Stadt im Grünen, also im riesen Stadtwald. Ganz viel Grün in und um Hannover, was es in anderen Großstädten gar nicht gibt. Und die Stadt ist überschaubar. Fahr mal nach Berlin.
Das stimmt.
Bist du tagelang unterwegs, um von A nach B zu kommen. Diese Probleme haben wir ja nicht.
Und ihr habt geile Clubs, das muss man natürlich sagen. Für zum Tanzen gehen, Musik hören, live spielen.
Das ist ja auch das Wichtigste.
Genau. Weiß einer von euch beiden, wie viel Einwohner Hannover hat?
500.000.
Das ist schon eigentlich recht groß, ne? Du bist richtiger Hannoveraner, ne? Du bist tatsächlich in Hannover geboren auch?
Ja, ich komme aus Hannover. Meine Eltern wohnten damals hier so an der Grenze zu Langenhagen. Und da ist eine Klinik. Da bin ich kurz geboren worden und dann gleich wieder zurück nach Hannover.
Haben Sie gesagt, nee, den können wir in Hannover nicht gebrauchen, oder
was? Nein, das war halt diese Geburtsklinik. Deswegen bin ich im Grunde in Langenhagen geboren, aber bin immer in Hannover geboren.
Ich bin immer davon ausgegangen, ich Unwissender, dass Langenhagen ein Stadtteil von Hannover ist. Ist es aber nicht.
Ist mittlerweile eigene Stadt, genau wie Sandhagen auch. Die sind auch Großraum Hannover, das gehört irgendwie teilweise dazu, aber sind eigenständige Städte.
Also die hatten auch keinen Bock mehr auf Hannover, denke ich.
Ich denke, man wollte das Ganze überschaubar halten. Der Flughafen Hannover ist aber auch in Langenhagen. Also das ist halt tatsächlich wie ein Stadtteil. Man merkt das gar nicht. Ja, von mir sind das jetzt hier 2 Kilometer, dann bin ich in Langenhagen. Aber das kennt man aus dem Ruhrpott auch hier mit Essen und so. Da merkst du nicht, wenn du die Stadt verlässt und die nächste betrittst.
Dafür sind wir hier bekannt. Das ist ja, in der Tat richtig. Ja, dann präsentier uns doch mal deine zwei Wahrheiten und deine eine Lüge. Wir klären das dann zum Schluss des Podcasts auf.
Also okay, ich trage eine Perücke. Meine Haare sind nicht echt. Ursprünglich bin ich Elektrotechniker. Meine Ray-Ban beim Auflegen ist nur Tarnung. In Wirklichkeit ist es eine Lesebrille.
Okay, ich muss jetzt selber überlegen. Aber du wirst uns ja dann in Kenntnis setzen. Disco 80. Erzähl uns doch mal was. Wie war das denn in den 80ern? Das war ja auch so deine zarte Jugendzeit. Was ging denn ab in den 80ern in Hannover?
In den 80ern war Hannover ja natürlich noch viel szeneintensiver als heute. Das war sogar so weit, dass Depeche Mode hier in Deutschland ihre Hochburg gesehen haben. Das hat sich erst mit der Grenzöffnung und Leipzig geändert. Bis dahin war Hannover eigentlich immer Nummer 1 und Gore hatte ja auch hier in Hannover irgendwelche Anbandlungen. Ja, zu dieser Zeit gab es unheimlich viele coole Diskotheken. Also nicht wie heute, dass man sehen muss, wo geht man denn hin, sondern einfach losgehen konnte von einem Club in den nächsten. Und das hat schon enorm Spaß gemacht. Und ja, für mich war es natürlich auch die Anfangszeit als DJ. Anfang der 80er war ich ja eigentlich auch erst, da war ja noch klein, wenn man es genau nimmt. Das waren so meine ersten Disco-Besuche und sowas.
Was bist du für ein Jahrgang?
68.
68. Ja, die 69er sind die besten, haben wir festgestellt.
Kommt er denn auf so einen Unsinn?
Ja, das war ganz einfach festzustellen, weil beide sind 69er.
Ah, naja, ich lasse euch mal im Glauben.
Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal aufgelegt hast?
Wie man es nimmt, also das kam ja wie gesagt schleichend. Ich habe in meinem Kinderzimmer schon aufgelegt, dann war das irgendwann mit 8, 10, 12 die Schuldisco. Dann ging es mit meiner Cousine, die hat mich mitgeschleppt zu so einer Tanzschule, in der sie einen Tanzkurs gemacht hat und hat dem Tanzlehrer da, diesem Inhaber erzählt, ich würde ja immer so gut viel auflegen. Und dann meinte er gleich, ja, mach doch mal. Und dann habe ich ja ein paar Scheiben aufgelegt. Und dann hat er mich engagiert. Dann hatte ich meinen ersten Job, ja, als DJ sozusagen. Das war aber wirklich keine Disco, sondern Tanztee und sowas.
Und was hast du da aufgelegt? Dann haben die da zu Cure tanzen lernen dürfen, statt auf Disco Fox, oder?
Ja, nee, man täuscht sich. Es gibt ja zum Beispiel OMD und diese ganzen Sachen, die auch in den 80ern in den Charts waren, weil die ich ja heute noch cool finde, die sind ja zum größten Teil tanzbar. Also Joy Division natürlich nicht und so also einige Sachen waren da nicht möglich. Allerdings waren die Charts auch noch ganz schön teilweise mit ja, Depeche Mode, was da nicht alles war. Auch so Cyndi Lauper.
Das haben wir auch schon mehrfach festgestellt, ja.
Oh ja, die schöne Zeit, diese 80er-Partys, die kann ich auch heute noch ganz gut feiern.
Aber lass mich mal kurz reingrätschen. Was hast du denn in der Tanzschule gemacht? Hast du da Standardtänze gelernt?
Nee, also ich hätte mich da vehement gegen gewehrt. Meine Cousine hatte, die war 2 Jahre älter, die hat mich überall mit hingeschleppt, weil da habe ich auch so halb gewohnt, um nicht zu Hause zu sein. Da hatte man einfach mehr Freiheiten. Die hatten irgendwie ein Haus in Langenhagen mit Pool und allem, was man sich vorstellt. Und wir durften um die Häuser ziehen, wann und wie wir wollten. Und die waren alle älter als ich und haben mich natürlich überall mit hingenommen. Wäre ich in meinem Alter gar nicht so früh überhaupt an solche Sachen gekommen, wie richtige Diskotheken oder sowas. Aber erstmal hat die mich zu ihrem blöden Tanzteam mitgeschleppt und fand das schon immer ein bisschen zwielichtig, dieses Volk. Und kam dann dahin als eingefleischter Elektroniker und ja, dann ging es da um Standard. Und dann haben die tatsächlich mich engagiert. Ich habe da mehrere Monate, Jahre ja am Ende ein bisschen ganz gutes Geld sogar verdient und ich wurde herangezogen, ja, ich müsste doch ab und zu mal zum Vorführen zur Verfügung stehen und ich sollte doch gefälligst mal so einen Tanzkurs machen und habe mich da vehement geweigert, habe mich dann aber doch überreden lassen und habe das sogar bis zu diesem Goldstar gemacht und war der schlechteste, ich war der schlechteste Schüler von allen, war auch der Einzige, der keine Lust dazu hatte, habe die auch alle geschenkt bekommen. Musste nur es machen, damit man mit mir hin und wieder, wenn ich da aufgelegt habe und die einen brauchten zum Vormachen, dass ich das wenigstens konnte. Ich habe das nie wieder gemacht. Ich halte auch nichts von diesen Standardtänzen. Ich halte eigentlich sowieso nicht so viel von Tänzen. Es war aber ja Teil des Jobs. Und dann bin ich da wirklich reingeraten in diese schiefe Szene.
Ja, ist das auch einer der Gründe, warum du DJ geworden bist, weil du eigentlich keinen Bock hattest zu tanzen. Das kann natürlich auch sein. Aber es ist ja schon erstaunlich, wie weit man sich mit dem Teufel zusammenrauft muss irgendwie, um da einen Job zu bekommen, oder?
Meiner Cousine hat mich dann aber auch 2 Jahre später oder so in das Palace in Hannover gemacht, auch so eine 80er-Disco am Opernplatz. Da ist jetzt das GOP drin, das ist also beste Lage. Passten irgendwie, weiß nicht, 1500 Leute oder sowas rein. Und da durfte ich dann arbeiten. Man durfte mit 18 rein. Ich war aber erst 16. Da musste ich noch irgendwie mein Geburtsdatum so ein bisschen fälschen, um da überhaupt auflegen zu dürfen. Oder angefangen habe ich sogar als Lichtjockey. Also noch nicht mal als Diskjockey, sondern habe da die Lichtorgel bedient. Allerdings war die natürlich richtig amtlich. Eine hochmoderne Laseranlage aus New York mit einer Wasserkühlung. Und Techniker mussten aus New York eingeflogen werden, wenn das Ding gewartet werden musste oder defekt war.
Echt?
Ja, ja, das ist wie in diesen Großraumdiskos früher. Nur, dass das Palace wirklich eine coole Disco war und eben keine so eine... Ja, ich möchte niemanden hier jetzt abwerten, aber es gab ja auch diese Modern Talking Discos, diese Großraumdiskos am Rande der Stadt und sowas habe ich natürlich verabscheut.
Was haben die da gespielt für einen Sound?
Zum Beispiel so Rita Mitsuko, auch Tears for Fears, was lief da? Ja, Depeche Mode natürlich, ja, so diese ganzen Sachen, diese Schlager-Pop-Mist, der blieb komplett raus. So ein 80er-Programm, wo dann auch Ofra Haza mit Sisters und Suzy. Naja, und auch so ein bisschen kommerzielleres Zeug. Es war eigentlich wirklich eine sagen wir mal, eine stilvolle Mischung, was auch nicht zuletzt an den beiden alten Haus-DJs dort irgendwie lag. Und die haben ein tolles Programm gemacht, DJ Holger und Dark. Zu Dark haben wir auch heute noch über Facebook Kontakt.
Was ich wirklich erstaunlich finde, dass Hannover echt mal so eine Art Epizentrum der elektronischen Musik irgendwie war in Deutschland auch, ne? Aber Hannover war echt schon krass. Also da passierte sehr, sehr viel, ne? Nicht zuletzt, weil du dann ja auch später angefangen hast, auch Sachen dann selber zu veranstalten, ne?
Also die eigenen Veranstaltungen fingen ja erst Ende der 80er an. Dazu hatte ich auch erst später das Zeug, sowas zu machen. Aber es ging dann gleich 90 los mit Festival of Darkness. Und da haben ja End One ihren ersten Auftritt gehabt.
Echt der erste Auftritt?
Also nein, der erste vor großem Publikum. Die hatten vorher kaum Engagements, weil kannte auch kein Schwein und fand auch keiner so richtig gut, weil sich auch gar keiner richtig angehört hat. Und wie das bei kleinen Bands so ist, ich fand die voll gut und hab dann gesagt, hier machen wir. Irgendwann habt ihr ja da auch mal gespielt. Und dann Ecki Stieg, Grenzwellen, sagt einem ja auch was. Es kommt ja auch aus Isernhagen. Dort hat sich ja der erste private Radiosender Deutschlands überhaupt niedergelassen, Radio FFN. Und dann hatte ich Ecki gehört und die Grenzwellen und dachte, ja, da musste hin. Und dann habe ich auch mit Ecki irgendwie angefreundet und irgendwann dann hat er mich da reingeschleust als Verkehrsassistent. Ja, es war so 86 haben die angefangen, vielleicht so 88, 89 habe ich da Verkehrsnachrichten gelesen und Platten aufgelegt nachts. Und dann durfte ich nach 2 Jahren oder so dann für Ecki Beiträge produzieren. Ich hätte das die ganze Zeit geübt, aber die wurden alle abgelehnt, weil zu schlecht. Musste das halt auch erst lernen.
Oder zu speziell oder wie auch immer.
Ja. Es gab auch gar keine journalistische und schon gar nicht eine musikjournalistische Ausbildung oder Studium. Das war ja mein Ursprungsgedanke, sowas zu studieren, aber das ging ja nicht. Und deswegen muss man da irgendwie reinrutschen. Und auf diese Weise bin ich dann halt da ans Mikrofon gekommen, Stück für Stück immer näher. Und musste das ja auch lernen. Ja, Ecki hat mir viel beigebracht. Er war auch so ein Mentor. Das waren ja dann auch richtige, aufwendige Musikbeiträge. Da sind wir also nach Hamburg gefahren oder Berlin oder Süddeutschland zum Interview. Dann hat man den O-Ton erstmal übersetzt, meinetwegen. Dann hat man den geschnitten. Man hat dann das synchronisieren lassen. Wenn das dann noch eine andere Sprache war, dann musste man natürlich da seinen eigenen Senf zugeben, dann die Musik da untermischen und hatte bis zu 6 Spuren oder so auf einmal laufen. Mit allen Bestandteilen und das war dann auch schon recht aufwendig. So ein Beitrag 2, 3, 4 Tage für 8 Minuten, das war überhaupt kein Ding. Gab aber auch richtig gutes Geld. Also der Job hat doppelt Spaß gemacht.
Kann ich mir vorstellen.
Schüler oder auch Auszubildender war das natürlich ein schönes Beibrot, kann man schon sagen. Ja.
Und wen hast du da alles interviewt?
Ja, angefangen mit End One. Dann Saga, Kansas. Ich habe dann nicht nur für Ecki gearbeitet, sondern für die gesamte Musikredaktion, die ich da dann auch langsam alle kennengelernt hatte im Laufe der Zeit. Und die haben mich dann einzeln beauftragt, ne, hier kannst du nicht mal ein Interview mit dem und dem machen. Und dann Nazareth, Scorpions, habe ich auch nie veröffentlicht. Das habe ich nicht übers Herz gebracht. Ja. Also so Saga und sowas, nicht meine Welt, aber mit denen kann man sich auch ganz gut unterhalten. Hat ihre Daseinsberechtigung aber in Scorpions, da bin ich mir nicht so sicher. Dann war End Clark natürlich später End One, Frontline Assembly, New Fest, Automatic Daffodils aus Manchester. Das ist so eine englische Schrammelband und die wurden uns ja angepriesen als Rave. Und gleichzeitig kam ja diese Techno-Geschichte auf. Und dann führte das für ein paar Monate in der musikjournalistischen Welt zu argen Verwirrungen, dass irgendwer meinte, Rave wäre dieser Manchester Grunge oder wie das sich nannte, dieses typisch englische Geschrappel mit Gitarren und vielen Bandmitgliedern, während Rave in Manchester, das war diese junge Techno-Bewegung hier mit Drogen und elektronischer Musik und gib ihm. Und dann stand in deren Bandinfo auch Rave-Band und so und wir haben die da so angesprochen und dann haben sie uns erstmal erklärt, dass das völliger Unsinn ist. Und kurz danach schwappte ja dann diese Welle hier rüber und Techno hat ja Deutschland überflutet.
Was man ja wissen muss, das wissen ja nicht alle Leute, die jetzt nicht aus eurer Region kommen, dass FFN bei euch wirklich irgendwie die Macht ist, radiotechnisch. Ne? Also jeder, der in Hannover wohnt oder Umgebung irgendwie kennt Radio FFN, das ist wie bei uns irgendwie WDR oder so. Ne? Also es ist, WDR ist jetzt öffentlich recht. Echt nicht natürlich, aber es ist halt wirklich ein sehr, sehr starker Sender da. Ne?
Ja, und zu dieser Zeit, das unterschätzt man natürlich völlig. Man war wirklich angewiesen auf diese öffentlich-rechtlichen Sendern, von denen im Grunde nur einer ging. Was will ich mit einem Schlagersender oder Nachrichtensender als Jugendlicher? Es gab nur NDR 2 und das war auch dürftig. Aber dann kam der erste Privatsender und der hatte nicht nur andere Sachen gespielt, sondern der hatte ein Special mit Ecki und da liefen dann Wire, da lief Joy Division, da liefen also wirklich Skinny Puppy, weiß ich nicht, das war eine ganz andere Hausordnung. Screaming Trees, so eine Sachen, die hat man im Radio. Also bis heute spielt das ja kaum ein kommerzieller Sender. Und das hat er als erster 1986 gemacht. Und ich weiß noch, unsere ersten Sendungen, wir haben da von Zuhörerzahlen von 400.000 und sowas gesprochen. Das sind Zahlen, die sind heute unerreicht.
Wahnsinn.
Das waren Einschaltquoten, selbst in meiner blöden Nachtschicht war halb Hannover am Radio. Also das war eine Reichweite, das hat man wirklich zu spüren gekriegt. Heute gibt es eigentlich kein Medium, mit dem du auf einen Schlag so viel platt haust. Wetten das vielleicht, aber sonst kannst du so eine Quoten für diesen Bezirk auch nicht erreichen. Und FFN reichte auch wirklich bis Hamburg. Das ist ja auch eine Riesenfläche. Das war ja nicht ein Stadtsender, sondern übers Bundesland hinaus.
Ja, und die Grenzwellen waren ja auch Kult. Also ich würde mal sagen, das ist die einzige und bekannteste Radiosendung jetzt in dem Genre gewesen, ne, über lange Zeit, die auch wirklich sehr breit gefächert war. Breit gefächert manch auch Bands eingeladen hat, die man nicht so bekannt war und denen eine Chance gegeben hat und so. Also ich fand das wirklich toll. Ich war da immer super neidisch, dass ich das nicht hören konnte, weil ich halt eben in der Pfalz war und es war viel zu weit weg. Ich hätte mir das immer gewünscht, dass wir auch so einen Sender gehabt hätten wie FFN und wie die Grenzwellensendung.
Ja, ja, und auch sehr einflussreich, ne? Also wenn du als Band da warst, dann hast du auch wirklich am nächsten Tag dann auch CDs verkauft, ne? Heute würde man Influencer sagen, also ein sehr, sehr großen Einfluss auch auf das, was dann wirklich in den Schallplattenläden dann später stand und sich gedreht hat, ne? Du bist ja dann bei einer Schallplattenfirma in Hannover gelandet und hast für eine Schallplattenfirma Trieb in Hannover auch noch gearbeitet dann. Hast du das alles parallel dann gemacht oder gibt es eine andere zeitliche Abfolge?
86 habe ich mein erstes Gewerbe gegründet. Also neben dem Hauptberuf, ich war ja noch in der Ausbildung, so meine kleine Agentur eröffnet. So eine Medienagentur. Also nicht Werbeagentur, sondern das Konzept war einfach Verlag, Veranstaltungen, Beiträge für Funk und Fernsehen, Schallplatten, Vertrieb und Label, Verlag, all das unter einen Hut zu bringen. Es hat so befruchtende Wirkung. Das heißt, ich habe ein Interview für FFN gemacht und meistens habe ich die dann, das hat Ecki ja auch gemacht, Ecki hat dann seine fürs Zillow nochmal verwurstet und dann noch einen Artikel von geschrieben. Wir haben das mit unserer damaligen Zeitung Inquisita gemacht. Das ist so ein Fanzine gewesen von Nicole Kortemann aus Hannover. Sehr idealistisch, aber auch sehr gut. Und ich habe dann da geholfen mit Gero damals, das Ding ein bisschen nach vorne zu bringen. Und dann sind wir auch immer mehr Leute geworden und hatten dann dieses Verlagsding. So, und haben alles verwurstet, was wir an Interviews hatten. Wir haben dann auch teilweise zu dritt Interviews gemacht, mit Axel May damals noch. Der war noch in der Agentur. Wir waren alle Idealisten, da hat keiner jetzt so direkt irgendwie Lohn bezogen. Wir haben ja auch aufgelegt. Also das wurde alles praktisch unter diesem Hut Mediaagentur abgerechnet. Und wenn dann mal was übrig blieb, dann kriegte man dann halt einen Huni auf die Hand oder für die Beiträge gab es dann mal ein bisschen mehr. Und da kam dann ja die Veranstaltung relativ spät. Ich hatte so Gehversuche gemacht mit einem Festival, bin aber auch ganz schön auf die Schnauze gefallen. Nicht, weil das schlecht war. Da haben hier Shock Therapy, die Form und Scarpa Flow und Popé-Fabrik. Und das war in so einer linksbesetzten Viertel in Hannover. Nennt sich Sprengel. Da sind Autonome, die wohnen da, haben das besetzt, das alte Sprengelgelände. Kam auch öfter in den Nachrichten wegen Krawallen. Und ich habe mit denen sympathisiert. Mir war es egal. Ich war ja jetzt hier nicht so hier Marlboro-Man. Dummerweise hat uns aber Marlboro dann gesponsert und stand auf den Plakaten. Und wir haben dort das Festival gemacht und die haben das Ding dann in Schutt und Asche gelegt, weil da Marlboro drauf war.
Nein, ernsthaft?
Ja, ich brauchte ja irgendwoher auch ein bisschen Kapital. Und diesen weiten Weg zum Ku Klux Klan, den habe ich damals so nicht gesehen. Aber die haben das sofort geschnallt. Hier, das ist rechts. Und so, Freunde, ey, wir sind hier alle eher weit links als rechts. Und die haben es aber gehasst und dann gestürmt mit 30, 40 Leuten. Und dann.
Echt?
Ja, ich hätte mit den Bullen aber gesprochen vorher. Die waren bereit, weil die auch solche Gefahren kannten. Und die kamen dann recht schnell mit ja, Vollbesetzung. Ne, so.
Aber Festival hat sich dann erledigt, ne?
Ja, das wurde dann bei die Form irgendwann dann geräumt. Und meine Ordner, was alles nur meine Kumpels waren, die Security hat sich komplett versteckt, weil sie Angst hatten, auf die Schnauze zu kriegen. Ich habe versucht, die zu beruhigen, ganz ohne Gewalt. Aber nein, das war nicht so rett. Hatte noch ein bisschen Geld gekostet, logischerweise.
Kann ich mir vorstellen.
So, und dann ein paar Jahre später dann mit Festival of Darkness und einem richtigen Partner. Also durch den Klaus Rittgen, der damals hier Genesis, Depeche Mode und diese ganz großen Dinger, Cure, sowas veranstaltet. Der kannte sich richtig aus mit Showtops. Und den habe ich dann angesprochen. Ich will ein Festival machen, Festival of Darkness, in Hannover Music Hall, in der Hanomag-Halle. In Hannover, in der alten Produktionshalle, standen ja zwei Zirkuszelte. Eins fasste 2.500 Leute und eins irgendwie 6.000. Und da wollte ich dann dieses Festival stattfinden lassen und bin da auf Blödheit mal hin zu Klaus, weil ich da auch schon aufgelegt hatte in der Halle und ihn dadurch kannte durch den Job, habe ihm das vorgeschlagen und er hat das dann ganz gut gefunden, die Idee. Dann habe ich schon etwas vorher Ecki davon erzählt und er meinte, ja, ey, wenn das klappt und so, dann sag Bescheid. Und er hat das Radio FFN dann auch noch präsentiert. Und dann war es natürlich schon, ich will nicht sagen safe, ne? Da ging es schon um enorme Gagen und Produktionskosten, aber das Ding hatte eine echte Chance, so mit so einem Dreiergespann. Und wir beide, Ecki und ich, waren dann halt sozusagen ja die Spezies, die das Ganze überhaupt einordnen können und die Bands aussuchen. Und dann habe ich mal so mein Lieblingsprogramm zusammengestellt. Ich hatte erstmal eine Liste gemacht und wir haben die ein bisschen mit Ecki zusammen nochmal ausgearbeitet. Da kam dann raus Revolting Cox und Cat Rapes Dog, Cassandra Complex, solche Bands, aber auch schon Größenordnungen, wo du dann für so eine Veranstaltung schon 100.000 hinlegen musst, um das überhaupt zu machen. Und die kamen dann auch alle aus England, sonst woher. Wir hatten natürlich auch ein Skinny Puppy und sowas gebaggert. Später kamen dann auch Frontline und sowas. Skinny Puppy haben wir nie bekommen. So, und dann sind Revolting Cox gleich beim ersten Festival ausgefallen. Dafür sind dann Alien Sex Fiend eingesprungen, was dann eigentlich auch ziemlich geil war. Ja, und davon gab es dann über die Jahre sogar 5 Festivals. Und Lakaien, Division, Pitchfork, also alles, was so zu der Zeit Rang und Namen hatte. Second Decay natürlich.
Ja.
Waren ja die größten, die allergrößten. Und ja, End One waren noch fast die kleinsten, sind aber da echt ziemlich schnell groß geworden.
Ganz witzig, weil Joke war auch zu Gast bei uns irgendwann mal und glaube, wir haben, als er zu Gast war, über deine Hochzeit gesprochen, auf der er auch End One gespielt hat.
Um Himmels Willen.
Ja, das war ein lustiger und bunter Abend.
Du hast doch da gespielt oder es versucht, Welle Erdball und End One, ja richtig.
Ich erinnere mich nur daran, dass dein damaliger Schwiegervater irgendwann zu Steve Nagavi gesagt hat, junger Mann, lassen Sie es bitte sein, Sie stehlen uns unsere Zeit.
Großartig. Ja. Großartig. Ich habe noch Aufnahmen. Da tanzt Ecki mit einer Indianerfeder und mit einem Strumpfband als Stirnband irgendwie durch die Reihen. Und es ist super lustig. Also wir hatten auch ja so ganz schön einen in der Kiste.
Ja.
War schön.
Ich jetzt auch. Also
ich hätte schon fast vergessen.
Es gab die eine oder andere Cola auch.
Ja. Nee, das war großartig. Joker hat sogar das Strumpfband ursprünglich ersteigert für ein Heidengeld.
Stimmt.
Er hat das ersteigert.
Das stimmt.
Ja. Fällt mir doch ja, gerade ein.
Stimmt, das stand zur Versteigerung. Die Kohle der letzten 4 Alben hat er da ausgegeben.
Ja,
für,
ja,
glaube ich.
Mindestens.
Ja.
Aber das war's wert. Ich bin jetzt auch geschieden.
Woran ich mich auch noch ganz gut erinnere, um nochmal ganz kurz auf das Thema Schallplattenfirma zurückzukommen. Ihr habt dann irgendwann mal, das war dann allerdings, glaube ich, auch schon Anfang der 90er, aber wie dem auch sei, so eine Samplerreihe. Ich glaube, da warst du auch dran beteiligt auf jeden Fall, wenn nicht sogar maßgeblich Initiator. Und zwar war das, glaube ich, die ersten Sampler zu der Zeit mit ausschließlich Coverversionen.
Ja.
Scanning war das. Warst du da auch dran beteiligt an dieser Geschichte?
Ja, in dem Team sind wir ja dann später irgendwie zu SPV gekommen, weil es sollte dann irgendwann mal eine Festival of Darkness CD geben. Und da habe ich dann Manfred Schütz kennengelernt, den damaligen Inhaber von SPV. Und ja, der wollte das unbedingt machen und hatte da auch ganz große Pläne. Es sollte eine DVD werden, also wirklich das ganze Programm. Es scheiterte dann aber an den Freigaben der einzelnen Künstler, weil die waren damals so Cassandra Complex und so, bis du da eine Erlaubnis hast für Video und Ton, dann bist du alter Mann. Mhm. Und das war dann einfach so aufwendig, dass das nie was geworden ist. Da sind wir aber zu Manne gekommen. Und der hat irgendwann Jahre später gesagt, hier, ne, mach doch ein Label bei mir. Dann habe ich gesagt, hier Gero, ne, mit dem habe ich ja sowieso viel zusammen gemacht. Wollen wir das machen? Ecki habe ich auch gefragt. Der hatte dann auch Ja gesagt, aber ist dann auch schnell wieder raus gewesen. Aber er hatte am Anfang tatsächlich, stand er dann noch mit auf der ersten CD sogar drauf. Das war die Gründungs-CD. Ja, da haben wir uns vorgestellt, ne, dass wir halt mit Fotos von uns und dann die Idee, ja, Coverversion, das war, weiß ich nicht, also Gero und ich haben das, egal wessen Idee es war, ich glaube, wir haben das ziemlich gemeinsam gemacht. Aber klar war ich da maßgeblich beteiligt. Habe ja auch 2 Songs geliefert dafür.
Mhm.
Und ganz viele Bands halt dafür auch angeholt. Das ergab sich durch die DJ-Veranstaltung in der Music Hall. Da hatten wir jedes Mal einen Live-Gast. Alles sehr kleine Bands. Damals auch Wolfsheim, haben da auch auf der kleinen Bühne gespielt. Das allererste Mal. Und immer so im Rahmen der Party. Die hatten Publikum. Da waren ja immer 1.000 bis 2.000 Leute. Und die konnten da wirklich vor Publikum sich präsentieren. Und was sie daraus gemacht haben, war wirklich ihre Sache. Manchmal hatte man was zu lachen, manchmal hat man gesagt, oh, großartig. Und diese Bands, die waren halt da und die konnte ich dann natürlich auch alle fragen, hier, könnt ihr was beitragen zum Sampler? Und so ging das ruckig zuckig. Und dann haben wir den Coverversion-Sampler gemacht, genau. Und dann später, das lief ja auch ganz gut, das Ding, haben wir dann Scanning 2 gemacht. Mhm. Und da fing die Labelarbeit dann auch schon an und wir hatten auch schon die ersten Bands unter Vertrag. Was ja als erstes hier Welle Erdball waren und Kyoto Blue. Welle Erdball, also die waren jetzt, bis SPV jetzt verkauft wurde, waren die bei SPV bei Synthetic Symphony. So hieß unser Label. Das wird jetzt so nicht mehr fortgeführt. Das, die machen jetzt Metal.
Wer Welle Erdball macht jetzt Metal? Oder?
Nein,
oder?
Das Label. Welle Erdball bestimmt nicht. Nein, nein, Welle Erdball machen Welle Erdball. Das kennen wir ja.
Analog Metal. Mit Synthesizer.
Vielleicht wäre das mal eine Weiterentwicklung. Warum nicht?
Und alles auf dem C64 programmiert.
Ich hatte damals dann auch noch zu einem Überfluss eine Disco aufgemacht oder übernommen.
Ach, du hattest eine eigene Disco,
oh, ja,
ne?
Ja, ja, ja. Twilight. Das war schon geil. Also das war Hammer. Ist leider nicht so ganz ehrlich abgelaufen. Deswegen gab es den Club nicht so ewig. Also wären manche Leute nicht so geldgierig gewesen, dann könnte es den fast heute noch geben. Ich hätte den ewig behalten, aber ich war nicht ganz alleine. Ich hatte zwar Hausrecht, aber ich konnte die Schließung nicht verändern. Brummte auch vom ersten Tag an, war immer voll. Und auch so eine geile Lage, mitten in der Innenstadt von Hannover, bei McDonald's, nebenan. Großartig.
Gibt's den Laden noch? Ist da noch eine Disco drin?
Nee, da ist ein Bücherladen drin. Der Verpächter, mein sogenannter damaliger Partner und der Mieter dieser Bücherladen, die wollten mich auch loswerden, weil die wussten, dass ich da noch lange bleibe. Und Underground-Krach mache. Und das passte denen nicht so ins Flair. Und deswegen dachten die sich, naja, dann müssen wir das für uns irgendwie vereinnahmen. Und das habe ich nicht zugelassen. Wir hatten einen Pachtvertrag noch über 13 Jahre und den hätte ich einfach übernommen. Hätte jemand nach Geld geschrien, ich hätte dir sogar ausgezahlt. Aber mein Partner hat das dann leider nicht so schön gelöst. Und dann habe ich auch mein ganzes Geld, was da drin war, verloren und den Club auch gleich mit.
Wie ärgerlich.
Ich habe da auch echt geweint, weil da hing auch mein Herz dran. Ich mache sowas auch nicht des Geldes wegen, sondern natürlich macht man sowas mit Herzblut. Und wenn es dann läuft, klar, ist wichtig, aber das ist nicht das Wichtigste.
Aber für dich auch schon so ein Tiefpunkt dann auch, oder ja, ne?
Ja, kann man so sagen. Das war echt ein Tiefpunkt. Ich hatte noch die Music Hall und sowas, hätte auch noch Einkommensquellen, dass ich daran jetzt nicht zugrunde gegangen bin, aber das war ein maroder alter Club, der aus den 80ern in die 90er getragen wurde, auch die Anlage. Und das habe ich alles mit Hannes dann erneuert. Wir haben neue Endstufen gekauft, wir haben da alles Stück für Stück erneuert und das hat viel Geld gekostet. Wir haben eigentlich das, was man sich hätte rausnehmen können, reinvestiert, um das immer geiler zu machen. Und dann war es weg.
So kann es gehen im Leben, ne? Mhm. Aber du bist ja immer noch da und du legst ja auch immer noch auf. Macht dir das immer noch Spaß? Sonst würdest du es nicht machen, oder?
Ja, macht noch Spaß, um das kurz zu beantworten. Hatte zwischendurch schon so Phasen, wo ich dachte, nee. Als meine erste Tochter geboren wurde, also mein erstes Kind, da war ich dann auch zeitweise nicht so fit, weil das doch ganz schön angestrengt hat. Bin dann auch um 2 Uhr bei meinen Partys völlig müde geworden und so. Und zu der Zeit hat mir Nemi immer beigestanden als Co-DJ und mich abgelöst, wenn es zu Ende ging. Und ohne den wäre ich auch verloren gewesen. Der ist mit mir auch immer nach Göttingen gefahren. Da hatte ich ja auch regelmäßig in der Outpost aufgelegt und später dann Exil. Das war auch immer so eine Gurkerei. Da hat er mich auch immer mit durchgezogen in dieser Zeit. Das waren nur 2 Jahre, in denen das so wirklich so heftig war. Da hatte ich dann auch irgendwie gedacht, ich werde jetzt auch zu alt und wollte dann auch aufhören und habe dann auch immer mal wieder Pausen gemacht. Aber dann ruft irgendeiner an nach ein paar Monaten, hey, hier, wir haben neuen Club und ne, alles alte Kumpels von früher, die den Club betreiben, jetzt zum Beispiel den Engel 07 oder so. Das war dann der alte Geschäftsführer aus der Music Hall, der auch im Twilight bei mir gearbeitet hat und der hatte den eigenen Club und rief an und sagt, hier, willst du auflegen? Na klar. Und dann hat es auch echt wieder Laune gemacht. Und dann hatte ich wieder ein Jährchen, fast 10 Monate aufgehört. Dann hat der nächste Club angerufen, Subkultur. Da bin ich ja bis heute. Es hat nie aufgehört. Vorher war ich ja noch im Kapitol, viele, viele Jahre. Also man kam so von einem zum anderen und es war dann auch immer wieder ein neuer Reiz. Und jetzt heutzutage, wo ja, so ein bisschen ruhiger das Ganze angeht und davon auch nicht mehr leben muss, und so, ist toll. Weil es nicht zu oft macht, ist toll.
Aber wie ist es mit Corona jetzt? Das habt ihr doch wahrscheinlich massiv gemerkt, oder?
Ja, es ist bitter wie überall in Deutschland, was die Disco-Szene angeht. Aber der Jens aus der Subkultur, der Betreiber, hat sich etwas ausgedacht. Und zwar haben wir hier das Expo-Gelände. Mhm. Das ist ein Riesengelände, da ist ein Café. Und mit denen hat er sich zusammengetan und hat ein Open-Air veranstaltet. Und Anfang 20, also als es warm wurde, waren dann zugelassen 250 Leute Open-Air. auch noch mit Maske, glaube ich, und ganz eingeschränkt. Aber ja, wir konnten uns das erste Mal schon mal wieder treffen. Und dann lief das auch hervorragend. Es war sofort ausverkauft, nur Vorverkaufsticket. Und die nächste war dann schon mit 500 Leuten, war auch nach 3 Tagen ausverkauft. Und in die Subkultur, den Club dazu, passen ja noch nicht mal irgendwie ganz 200 rein. Mhm. Das heißt, was da bewegt wurde, ist natürlich ein Vielfaches. Natürlich dann auch seltener, aber dafür auf den Punkt. Und dann mündete das in einer Doppelparty an 2 Tagen, Freitag, Samstag, jeweils 500 zum Ende des Jahres 20. So, und das Ganze haben wir dann in 21 jetzt im Sommer auch nochmal gemacht. Und die liefen alle Bombe, waren alle auch ausverkauft oder fast zumindest. Und ich fand das ganz großartig. Den Club habe ich seitdem nur bei den Streamings zwischendurch. Wir hatten dann auch gestreamt aus der Subkultur. Da habe ich den Club mal wieder gesehen, aber ansonsten ist der ja seit 2 Jahren eigentlich zu.
Eine Katastrophe, ne?
Das ist unglaublich. Also jetzt mir das vorher gesagt, hätte ich nicht geglaubt. Aber ich kann mich echt nicht beschweren. Diese Open Airs und die Streamings, die haben einen dann so ein bisschen über die Zeit gebracht. Aber für gerade viele Künstler und Diskos und so ist das natürlich echt ganz bitter.
Dann sei mal froh, dass du jetzt kein Diskothekenbesitzer oder Clubbesitzer mehr bist, weil dann hättest du wahrscheinlich auch schon wieder schlaflose Nächte jetzt.
Ja, viele Leute rufen mir immer zu, hey, Hawaii, mach doch mal wieder eine Disco. Meine Antwort schon weit vor Corona war irgendwie, ich bin noch nicht irre. Das bin ich mir nicht ans Bein. Also du wirst daran garantiert nicht reich, es sei denn, du machst einen Drogenumschlagplatz. Das ist zeitlich aber auch begrenzt und endet meistens hinter Gittern. Und nie wieder würde ich einen Club machen, es sei denn, die Zeiten ändern sich so, dass ich das einfach aus Hobby mache. Dass ich da eine Million hinlege und sage, ja, jetzt mache ich mal meine Disco auf.
Das wäre auch der einzige Grund, aus dem ich einen eigenen Club eröffnen würde, weil ich meine eigene Musik da hören möchte, den ganzen Abend. Wird auch den ganzen Abend nur das gespielt, was ich geil finde.
Ja, klar.
Das fänd ich ganz schön. Und wenn das dann noch 2 andere Leute gut finden, ist auch gut. Und wenn nicht, dann würde ich dann da alleine sitzen. Finde ich auch okay.
Aber du glaubst es nicht. Das ist genau das Konzept, nach dem ich auflege. Ich spiele die Sachen, die ich geil finde. Manchmal will ich auch Wünsche, die finde ich dann auch teilweise nicht so geil. Aber das meiste mag ich. Und ich bin nur so lange erfolgreich, wie die Leute das auch mögen. Und sonst kommt keiner mehr.
Die DJs, die wirklich das auflegen, was sie selber gut finden, das kann sich ja durchaus auch ändern, ja, sind aber die DJs, die heute noch als DJs arbeiten, ne? Ich glaube schon, dass es sich auszahlt, auch bei der DJ-Tätigkeit einfach authentisch zu sein. Ich glaube schon, dass die Leute das auch merken.
Im Grunde fühle ich mich ja immer wie einer meiner Gäste. Fühle mich da also weniger als DJ, sondern vielmehr auch als Gast. Und dadurch feiere ich eigentlich mit meinen Freunden gemeinsam Privatparty. So fühlt es sich an. Immer. Dann sind auch die Leute glücklich. Normalerweise würde ich sagen, müssten Jüngere kommen. Habe ich schon vor 20 Jahren gesagt. Dann müssten Jüngere kommen. Die müssen das Zepter in die Hand nehmen und hier Innovation bringen, wie wir das so zu Twilight-Zeiten und FFN-Zeiten gemacht haben. So passiert aber nichts. Stattdessen sind immer noch die alten Säcke da. Also alle, die auch noch da sind, die haben meistens irgendwie ganz andere Jobs und sind auch gar nicht mehr abhängig. Aber die lieben das halt. Das betrifft ja nicht nur mich, sondern auch viele unserer Gäste, die dann sich teilweise beteiligen oder auch selber Partys veranstalten. Ganz viele Bands, die haben das gar nicht nötig, aber die sagen, ja komm, das ist so geil, ich mach das halt.
Hast du auch den Eindruck, dass diese Szene teilweise sehr überaltert ist, dass wirklich sehr, sehr wenig nachkommt an jungen Leuten und eigentlich die Leute, die da die Fäden in der Hand haben, immer noch die gleichen sind wie vor 20 Jahren? Das ist nicht ein bisschen traurig.
Überaltert ist es vielleicht noch nicht, zumal ja doch einige junge Menschen nachkommen. Wir haben die immer ein bisschen veralbernd Knicklichtgruftis genannt, die mit diesen Dreadlocks, diesen schwarz-grünen bunten und diesen Plateaustiefeln, kennt man ja. Die sich aber auch teilweise da hier so ihren Platz erhascht haben. Da gibt es ja, das war ja schon in den 80ern, 90ern so, dass sie immer so Gruppierungen gebildet haben. Die einen, die waren so ganz düster und wollten dann auch nur depressive Musik hören. Und dann waren da auch die anderen, die dann auch mal tanzen wollten. Und dann waren da die, die sogar dann so ein bisschen so Charts wie Depeche Mode und sowas gehört haben. Und die waren aber alle eigentlich in dieser Szene die ganzen Jahre unterwegs. Die wachsen jetzt auch immer wieder am Rande nach, vielleicht nicht so stark. Das könnte man bemängeln. Aber ich bin doch erstaunt bei so einem Mera Luna oder Amphi-Festival. Ich will nicht sagen, dass das alte Knochen sind alles. Da hängen eine ganze Menge von uns rum und älter, aber auch eine Menge junge Leute, die da auch anscheinend Spaß dran haben. Das finde ich erstaunlich dafür, dass es kaum junge Interpreten und Künstler und DJs gibt. Gibt immer mal so Lichtblicke oder so Nachwuchs, aber das sind ja die allerwenigsten. Ja. Ich fürchte fast, dass die Szene eher sterben könnte, weil es kein Angebot mehr gibt. Weil wenn die erstmal im Altersheim sind, dann werden die auch keine synthetischen Klänge mehr produzieren. Kraftwerk haben das ja lange durchgestanden, trotz Altenheim, aber nicht jeder kann so lange.
Ja, Kraftwerk, die haben gute Ärzte, ne?
Das ja, deswegen.
Naja, es leben auch nicht mehr alle.
Stimmt. Selbst.
Naja, stimmt. Gut, aber.
Ja, ja. Ich fast verdrängt.
Ja. Disco 80. Du bist ja tatsächlich dann noch weiter abgerutscht und hast ja dann auch irgendwann, eigentlich auch schon relativ früh, angefangen, eigene Musik zu machen. Das uferte ja dann sogar so weit aus, dass du auch Dance-Sachen im weitesten Sinne, würde ich sagen, produziert hast, zusammen mit Ravelab und mit Marian Gold hast du, glaube ich, auch mal was gemacht, ne?
Ja, aber das, ja, erzähl mal, ja, ich höre.
Also, das heißt, du, das ist ja das Schöne bei dir, den kann man ja nichts erzählen, du kennst ja alle Sachen. Ne?
Ja, das habe ich einfach natürlich auch gemacht, weil es ging, muss man so sagen. Wir saßen ja irgendwie an allen Hebeln zu gewissen Zeiten und ich will nicht sagen, dass das jetzt so Ego-Trips waren, aber ein großer Teil Selbstverwirklichung war schon dabei. Und wenn man die Möglichkeit hat, CDs zu machen, einen Plattenvertrag und das eigentlich selber sich unterschreiben kann, dann, ja, ich habe das halt gemacht. Es war nie ein Anspruch von mir, irgendwie Musiker zu sein oder sowas. Es gibt einen Pfad, den ich nie verlassen würde, diese rote Linie. Und deswegen, also Dance produziert ist falsch. Würde ich nicht machen so in dieser Form. Aber es darf schon gefällig sein. Ich habe auch nichts gegen gute Popmusik. Also das heißt nicht, dass nur weil ich jetzt eine Szene bediene, so gewisse Dinge abtrünnig sind oder dass man die nicht darf. Das habe ich nie so gesehen. Einige Leute mögen das so sehen, aber für mich ist das nicht an den Charts oder so festzumachen, wie gut Musik ist. Ja, Marian Gold fand ich immer großartig. Und ich fand auch das Push ganz großartig. Und Nils, den du ja auch kennst, bist ja auch da reingerutscht in diesen tiefen Abgrund. Der Nils, der ist ja hier Samba de Janeiro Remixer gewesen, Platin Remixer und kam aus einer völlig anderen Welt, hatte aber echt ja auch ein geiles Studio. Und diese Sounds, ganz ehrlich, Techno und EBM, da liegt ein Blatt Papier zwischen. Und deswegen kann man nicht sagen, dass da irgendein Pfad verlassen wurde. Und dieses Cover-Ding, Push, war eine düstere Interpretation.
Definitiv,
ja. Die dann zufällig ja gechartet ist. Aber das war ja auch nicht geplant. Nils musste immer abliefern, regelmäßig. Weil er war Remixer, wurde dafür bezahlt und hatte da natürlich abzuliefern. Und das wurde dann ja hier auf Vinyl gepresst immer. So Anpressungen, das kennt man ja. Und die wurden an die DJs geschickt in diesen Techno-Clubs, Hunderte. Und die haben dann das gespielt und dann getippt, ob das jetzt was wird oder nicht. Push war eigentlich nur eine kurzfristige Einlage, um das Soll zu erfüllen und wurde dann auch schnell wieder vergessen. Und wir haben dann an Für dich weitergearbeitet und dann kam irgendwie so ein Anruf von der Wea. Wir wären jetzt da auf 3 eingestiegen in den deutschen Dance-Charts. Also da wird jetzt für 100.000 ein Video in München produziert. Die haben dann da das größte europäische unterirdische Regenauffangbecken gemietet für 2 Tage. Und ich müsste dann in Thal bei Viva auftreten. Live, was? So. Und zack, stand ich dann da vor 14-jährigen Teenies in Thal in der Schweiz und mit Daisy D und gib ihm. Und da habe ich dann gemerkt, dort verlasse ich jetzt meine Linie.
Ja, die hatten auch bestimmt alle Angst vor dir.
Vielleicht waren sie deswegen so nett, kann schon sein. Aber die Nummer an sich, Push, ne? Kann ich vertreten. Ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt liebe, aber.
Ich finde die cool, ich finde die immer noch cool.
Ist jetzt also auch nicht irgendwie abtrünnig, ne? Den fand ich nicht.
Also es ist schon ein Song, der ist genau an dieser Ecke, wo du gesagt hast, das hätte auch ein Techno-Song sein können, ne? Von der Art, wie er gemacht ist, aber halt anders da produziert, damals im Original und das dann ein bisschen verschieben. Man hätte viel, viel, viel schlechtere Songs nehmen können als den, ne? Für so eine Sache. Also ich fand, das hat gut gepasst.
Wir hatten natürlich im Gegensatz zu anderen EBM-Bands wirklich Technik zur Verfügung. Später ging das ja sogar bis zum Peppermint Park Studio. Da haben wir ja dann Für dich auch produziert. Da hatten wir dann noch viel geilere Technik zur Verfügung. Also hier so Christian, der hat ja selber auch ganz geile Geräte und so damals gehabt mit Second DK. Das war ja auch schon ganz amtlich. Aber die wenigsten Bands hatten wirklich richtig geile Studios. Und diese Techno-Leute, Mann, oh Mann, das Equipment war schon, das war sauber.
Ja,
und du konntest auch richtig gut produzieren, ne? Also richtig. Und Für dich, was ja dann später Marian Gold von Alpha Will eingesungen hat, den Refrain, das wurde ja dann sogar auf dem ABBA-Mischpult produziert, was das Peppermint ABBA abgekauft hat. Da wurde hier so Mamma Mia und sowas drauf gemacht.
Echt?
Ja, da habe ich auch Foto von sogar. Und da haben wir dann auch Marians Gesang mit in den Song integriert, weil ich kann keine Refrains singen und schon gar nicht so hoch. Und wir brauchten da irgendwie das Pendant zu meiner Stimme und haben dann überlegt. Und dann meine Ex hat das dann damals an Marians Manager KP geschickt. Und dann hat er gesagt, ja, kommt mal her nach Hamburg zum Hafenfest, da spiele ich und hinterher quatschen wir mal. Und dann sagte er, ja, ich finde das Lied toll, alle haben mir gesagt, nee, das wird sowieso nichts, Marian macht keine Duette und bla bla bla. Und er hat sofort gesagt, ja toll, und ne, wann machen wir es, wie machen wir es? Und dann haben wir es gemacht. Dann durfte er sogar bei 20 Jahre Alpha Will auftreten in Berlin, beim Kanzleramt. Das war schon echt auf dieser Wiese, da war so ein Varieté-Zelt. Mhm. Und da waren nur geladene Gäste vom Fanclub und hier Lloyd, das Gründungsmitglied von Alpha Will, und seine ganzen Leute, die halt Alpha Will mitgeprägt haben, und ja, so 500 Gäste oder so, die dann aus aller Welt geladen waren. Das war auch eine große Ehre.
Ich wollte noch mal ganz zurückkommen an den Anfang, wo du was erzählt hast von Inquisitor, von dem Magazin. Ich war einer der Abonnementen damals und habe das gelesen. Und ich habe sogar damals mit der Band No Comment auf dem Tape, auf dem Genetics Tape, einen Song gemacht, der Inquisitor hieß, weil ich das Magazin cool fand und weil wir gedacht haben, jung und unbedarft, wie wir waren, da kriegen wir mal eine Rezension dann, wenn wir einen Song so nennen wie ein Magazin, was wir cool finden. Wir haben dann auch eine bekommen, aber die ist nicht so gut ausgefallen. Das lag aber, glaube ich, an unserem Tape.
Das lag an den anderen Songs. Zillow, Orkus, Sonic Seducer.
Nee, wir haben nur Inquisitor. Das fand ich immer das coolste Magazin. Also in der Zeit, wo es das gab.
Ja, großartig. Ja. Also ja, das haben wir auch geliebt, das Ding. Und das hat auch immer nur Geld gekostet und nie was gebracht. Aber war auch toll. Wirklich.
Das war auch total dick, ne?
Ja.
Und es war auch günstiger als die anderen, glaube ich, ne?
Ja, günstiger war es auf jeden Fall. Wir haben immer versucht, ein bisschen drunter zu bleiben. Und da wir sowieso kein Geld verdient haben, dann haben wir, ob wir jetzt 1.000 verlieren oder 2.000, da kommt jetzt auch nicht drauf an. Und dafür verkaufen wir vielleicht ein paar. Zum Schluss haben wir da 15.000 oder 20.000 drucken müssen, um 5.000 oder 10.000 zu verkaufen. Selbst wenn du 1.000 verkaufen willst, musst du erstmal, um diese ganzen Grossisten zu bedienen, um überall in Deutschland an diesen Bahnhöfen und so zu liegen, musst du enorme Mengen zur Verfügung stellen, die natürlich hinterher alle eingestampft werden. Aber erstmal müssen die ja gemacht werden. Das war ja damals noch richtige Anfassware. Und die konntest du nicht an zwei Stellen zur gleichen Zeit kaufen. Das eine und dasselbe Ding. Deswegen musste man einfach immer zu viel machen. Ja.
Ja.
Das war teuer mit diesem Hochglanz. Wir wollten die immer schöner machen, immer besser. Und das ist dann auch immer teurer geworden.
Verrücktes Geschäftsmodell. Wahrscheinlich ist auch der Rest der Belegschaft dann hinterher bei Wirecard oder so gelandet.
Es kam jetzt auch uns allen nicht so aufs Geld an. Wir bestanden ja aus Studenten und sowas. Leute, die eigentlich jetzt sowieso erstmal so eine Grundversorgung hatten. Gero, Frank, Axel, die haben alle studiert und wir haben da Spaß dran gehabt. Und deswegen konnte man sich das leisten. Und durch andere Sachen wie so diese ganzen Veranstaltungen kam ja dann doch manchmal auch Geld rein. Hat aber auch viel Geld gekostet. Also Veranstaltungen, Mann und Mann, da legst du erstmal 3 drauf, um die 4. abzukassieren, weil viele unbekannte oder kleine Bands, die musst du natürlich auch unterbringen und die haben immer Geld gekostet. Die haben nie das gebracht, was sie sollten. Aber auch das war jetzt nicht so schlimm. Hat uns so Spaß gemacht und solange wir nicht pleite gegangen sind, war doch alles schön. Und das Geschäftsmodell, ja, das hieß einfach nur, wenn ich schon einmal in Sachen Musik mache, dann mache ich doch gleich alles. Dann hast du auch so eine Symbiosen, dass du halt bestimmte Dinge eigentlich nur einmal bearbeitest, aber 3-4 Mal nutzen kannst. Und das machen moderne Konzerne und Firmen heute ja auch. Wir haben auch eine Sparte bedient. Das heißt, das hört sich dann zwar wahnsinnig viel an, aber wir haben uns ja nur auf diese Szene konzentriert. Weil natürlich hat Ecki dann da auch mal so David Bowie, Depeche Mode Interviews geliefert. Aber im Grunde haben wir diese Szene bedient und dafür aber auch alles. Label, Veranstaltungen, Auflegen, Partys, Zeitung, ja, sogar Radio.
Aber interessant, wenn ihr das durchgezogen hättet, wärt ihr wahrscheinlich heute alle ganz, ganz reich.
Vor allen Dingen das Festival of Darkness, da habe ich mich auch ein bisschen geärgert. Das war ja noch, bevor Zillow oder Mira Luna so richtig auf die Beine kamen, hatten wir ja hier schon echtes Standing. Ja. Und wir hätten es wirklich nur weitermachen müssen. Aber es hat dann auch jedes Mal 100.000 Investitionen oder mehr gekostet. Und als das Twilight dann mir um die Ohren geflogen ist, ungerechtfertigterweise, da habe ich natürlich auch ein bisschen Schiss gekriegt. Ich habe dann auch noch ein Festival auf eigene Kappe gemacht, aber das war gewagt. Ist gut gegangen, aber ja, da kannst du viel Geld ganz schnell verlieren. Deswegen habe ich es dann nicht weiter verfolgt. Die Music Hall schloss dann 99. Man hätte dann einfach eine Ersatzhalle suchen müssen und gleich weitermachen. Und dann wären wir vielleicht heute tatsächlich reich. Wenn ich sehe, was so 20.000 da jedes Jahr auf so einem Flughafengelände, Da hatten wir ja viel mehr Charme eigentlich in unseren Hallen.
Definitiv.
Aber gut, kann ich jetzt philosophieren. Ums Geld ging es ja auch nicht. Wir haben es ja auch verballert, ne? Ganz ehrlich. Wir wollten ja auch ein bisschen Spaß. Das war ja nicht so, dass wir jetzt so Krawattenträger waren, die gesagt haben, so am Ende des Abends wird gezählt, sondern man hat gesehen, dass man das, was man gerade verdient hat, möglichst schnell wieder in Alkohol und Party umsetzt. Und vielleicht mal ein Auto oder sowas. Alles, was Spaß macht.
Kai, ich glaube, es wird langsam Zeit für die Wahrheiten und Lügen, oder? Was meinst du, Thomas?
Ja, gerne. Ich habe noch eine einzige Frage. Es gibt ja immer Verwechslungen mit dem Kai Hawaii von Extra Breit. Wer war ein erster von euch? Oder habt ihr das einfach parallel gemacht?
Das konnte ich nie ganz genau ergründen, wen es zuerst gab. Also wenn man das in der Öffentlichkeit sieht, dann müsste natürlich der von Extra Breit etwas eher öffentlich mit diesem Namen agiert haben. Aber das wusste ich gar nicht damals, als die anfingen, dass der so heißt oder so ähnlich geschrieben, weil das war ja Extra Breit und der ist ja nicht unter dem Namen Kai Hawaii aufgetreten. Mhm, ja. Mir war das gar nicht klar. Ich fand den Namen auch nie toll. Ich wollte auch nie so genannt werden. Das war nicht mein Ding. Man arbeitet doch nicht in so einer Wave-Szene und nennt sich Kai Hawaii, nicht freiwillig. Das wurde mir natürlich schon zu frühen Schulzeiten angehängt. Wie ein Spitzname hatte der natürlich provokanterweise auch dann zwischendurch mal Hawaii-Hemden an. Ja, das hat das Ganze dann aber auch noch mehr verstärkt und bin erst nie wieder losgeworden. Dann habe ich für die Schülerzeitung geschrieben und kein Mensch wusste ein richtiger Name. Und dann habe ich gesagt, komm, dann unterschreibe ich das jetzt mit Kai Hawaii. Und dann hatte ich das einfach so anhängen. Ich wollte das nicht. Und da habe mich dann wohl oder übel mit abgefunden. Da war keine Entscheidung dabei. Und dann, dass der Extra-Arbeit-Typ dann kam, ja, irgendwann hieß es dann, da gibt es übrigens noch einen. Ich so, ach ja, schön. So hat mich auch nicht interessiert. Und ja, dann irgendwann gab es ja auch Begegnungen und sowas. Also ich hatte damit nie ein Problem, dass es den gibt. Und er hoffentlich auch nicht mit mir. Kam mir nicht so vor.
Habt ihr euch mal kennengelernt?
Ja, kurz. Im Kapitol.
Disco-artig. Ja, dann komm mal zu deinen Lügen und Wahrheiten. Ich bin gespannt.
Also ich trage eine Perücke. Die Aussage ist falsch. Ursprünglich bin ich Elektrotechniker, das stimmt. Und meine Ray-Ban beim Auflegen ist in Wirklichkeit eine Laserbrille. Stimmt auch.
Gut getarnt.
Ja, ich bin immer schon mit Sonnenbrille unterwegs gewesen, weil teilweise dieses Strobo und sowas, das hat mich schon immer geblendet. Gerade früher, als noch geraucht wurde, da waren die Augen sehr gereizt und das Licht, ich habe ja auch den ganzen Abend in der Disco verbracht, ja, da waren diese Sunglasses at night, teilweise ein Muss. Ich habe mich da sehr dran gewöhnt, an diese Sonnenbrille und habe dann irgendwie vor ein paar Jahren, als das losging mit Lesebrille, da habe ich gesagt, nee, jetzt hole ich mir nicht so eine dämliche Rossmann-Lesebrille zum Auflegen, sondern ich mache mir einfach Gleitsichtgläser in die Ray-Ban. Das fällt gar nicht auf. Ist aber auch ein bisschen Schutz vor diesem grässlichen Licht.
Ja, wissen wir das auch. Wir werden Kai Hawaii, den anderen Kai Hawaii, demnächst dann auch mal befragen, ob er seinen Namen nicht mehr ablegen möchte. Ne, und endlich einsieht, ne, dass es nur ein Kai Hawaii geben kann.
Ja, oder so.
Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja. Das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
Ja, ich danke auch. Ich danke auch vielmals.
Und der Thomas möchte bestimmt noch was zu der neuen Purwin und Kova-Schallplatte sagen.
Ja, muss ich ja wohl, ne? Ja, danke, ja. An dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, das ist der 27. Dezember, also da ist Weihnachten gerade vorbei und am 24. Dezember habt ihr die einmalige Gelegenheit, unser neues Album 5 ist gleich 2 plus 3 plus 4 mal 12 Inch zu erstehen, digital und auch als CD. Das legen wir euch extra unter den Weihnachtsbaum. Ja, und wie immer spielen wir jetzt noch einen Song davon. Ich habe keine Ahnung, welchen. Wir lasst euch überraschen einfach.
Und nochmal ganz kurz für alle aufmerksamen Zuhörer. Wir fordern alle Leute dazu auf, ihre Meinungen zu dem Podcast, Anmerkungen, wie auch immer, kundzutun. Schreibt uns unter christian@purwinundkova.com und dann könnt ihr uns beschimpfen oder wie auch immer.
Es war in letzter Zeit wenig Beschimpfung, oder Christian? Ich hätte mal wieder gern so eine richtig derbe Beschimpfung, oder?
Das ja, ich auch. Also und jetzt gibt es ja auch Anlass genug. Jetzt hatten wir heute noch einen Gast dabei. Da können ja auch dann Beschimpfungen irgendwie in Kais Richtung gehen. Also wir sind da auf jeden Fall offen für alles, was da kommen mag.
Ja, ich freue mich.
Es gibt so viel Liebe auf dieser Welt. Es wird Zeit, dass mal wieder richtig gehasst wird.
Großartig.
Und passend dazu spielen wir jetzt Blut im 12-Inch-Mix. Ist auch erschienen auf der neuen CD. 5 ist gleich 2 plus 3 plus 4 mal 12-Inch. Und die Originalversion stammt vom dem alten Rehberg-Album Exil.
dass Christian, ich und zusammen mit René Ebner und Andreas Sippel vor langer, langer Zeit einmal aufgenommen haben. Viel Spaß.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.